Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard, zurück in Wien nach 2 Wochen Saalbach-Hinterglemm. Die Ski-WM ist vorbei und darüber wollen wir reden. Der Tobias Ruf von Chiemgau24 ist auch dabei. Ich grüße dich, Tobias.
Hallo Lukas, willkommen zurück.
Ja, danke. 2 Wochen Ski-WM, sie waren sehr intensiv, sie waren großartig, finde ich. Wir haben richtig coole Rennen gesehen, teilweise richtig dramatische Rennen. Was ist denn so dein Fazit zu dieser Ski-WM? Was würdest du sagen?
Naja, als Vorsitzender der Christoffersen Army war es die schlechteste WM aller Zeiten.
Ja, sehr gut.
Schneebedingungen Katastrophe, Piste Katastrophe, Material Setup Katastrophe. Also müssen wir uns nicht lange mit aufhalten. Das war einer Ski-Weltmeisterschaft unwürdig.
Ja.
Das sagt der Vorsitzende der Christoffersen Army. Der Sportjournalist und Skifan ist schwer begeistert, hat wirklich großen Spaß gemacht. Ganz großes Kompliment, Glückwunsch an Saalbach, an den österreichischen Skiverband, was sie da auf die Beine gestellt haben, ja, hat neue Maßstäbe gesetzt, hatten wir letzte Woche ja schon gesagt, und hat eindrucksvoll gezeigt, wie man in einer Nischensportart eine Weltmeisterschaft präsentieren kann, wie ich es selten gesehen habe in den letzten Jahren. Ich verfolge ja sämtliche Großveranstaltungen im Wintersport. Mhm. Aber wenn du jetzt mich fragst, in meiner Position, ich bin jetzt seit 6 Jahren gezielt eben Wintersportreporter, und boah, wenn du mich aus dem Stegreif fragen würdest, da auf jeden Fall in den Top 5, wenn nicht sogar Top 3, was eben Großereignisse in den letzten Jahren angeht. Klar, äußere Bedingungen haben auch ihren Anteil gespielt, da hatten sie natürlich auch Glück, aber das Glück ist mit den Tüchtigen, und das hatten sie sich mehr als verdient, und richtig, richtig cool. Sportlich war sehr, sehr viel dabei, was zu Weltmeisterschaften gehört. Einerseits waren absolute Spitzenleistungen von absoluten Top-Athleten dabei, wenn ich an Odermatt Super-G denke, wenn ich an Brignones unfassbare Machtdemonstration im Riesentorlauf denke. Aber auch Underdogs, Außenseitergeschichten. Also alles, was so eine gute Mischung, wenn du so ein Rezept erstellst, was braucht es? Es braucht ein bisschen was gut Bürgerliches. Es braucht ein bisschen Würze und Finesse in so einem leckeren Rezept. Und es braucht natürlich eine schöne Umgebung, wo man gerne isst und wo man sich die Zeit nimmt und das auch genießen kann. Und all das hat das Mehrgänge-Menü Saalbach kredenzt, und deswegen absolut toll, tolle Zeit. Die Frage ist natürlich, klar, wie hat es jemand empfunden, der vor Ort war? Es sind ja dann doch immer andere Perspektiven. Wie fällt denn dein Fazit aus?
Na, ich habe mir am Anfang gedacht, jetzt bin ich da 2 Wochen in diesem engen Tal drin und quasi bewege mich auf wirklich nur wenigen Kilometern fort. Aber es hat überhaupt nicht gestört. Also es war Weltklasse natürlich. Also es war auch wirklich sehr angenehm zu arbeiten dort, das muss ich schon sagen. Quasi das Pressezentrum war super. Das war so angenehm, dass man sich da durchaus den ganzen Tag auch aufhalten kann, finde ich. Also man hat da gut arbeiten können. Ich finde ein bisschen schade, es hat keine Pressekonferenzen mehr gegeben mit den Top 3. Das gab es früher schon. Das wurde quasi abgeschafft, auch mit der Begründung, dass es dass im Weltcup diese Nachfrage nach den Top 3 und nach solchen Pressekonferenzen nicht mehr gegeben hat. Und deswegen machen wir es jetzt bei der WM auch nicht mehr. Fand ich schon ein bisschen schade, weil man da durchaus nochmal die Möglichkeit gehabt hätte, mit den Top 3 zu reden. Da kriegt man vielleicht dann doch nochmal was raus aus den Leuten. Quasi, Da werfen wir dann auch bis zu, ja, um nicht zu sagen, hunderte Journalisten und Journalistinnen irgendwie Ideen für Fragen in den Raum und ja, finde ich ein bisschen schade.
Zu dem Punkt, das ist mir jetzt auch aufgefallen, das war auch bei der Vierschanzentournee so,
Ah ja.
dass es das auch nicht mehr gab. Ganz am Ende in Bischofshofen, diese obligatorische, die Top 3 der Gesamtwertung. Aber da gab es nicht. In Ruhpolding beim Biathlon, wo ich jetzt ja auch war, vor einigen Wochen, auch da gab es Änderungen. Da hieß es, wenn ihr Fragen an die Top 6 habt, schickt's in eine WhatsApp-Gruppe und die kommen dann ins Pressezentrum. Oder ihr geht raus und stellt denen die Fragen. Also, das scheint mir doch eine Entwicklung zu sein, die da ändert sich gerade was für uns Pressevertreter. Denke ich, für euch da draußen auch mal ganz interessant zu hören, wie es dann konkret für uns Journalisten da auch vor Ort abläuft. Und was ich gerade in Ruhpolding gemerkt habe, ist, dass ich diese letzten Jahre, ich feiere da seit vielen Jahren auch hin, und dadurch, dass die Top 3 immer gekommen sind, auch in den Staffeln vor allen Dingen, waren halt immer entsprechend viele Leute da. Und nur ein Beispiel, Sophie Chauveau aus Frankreich, französische Biathletin, die war letztes Jahr halt zufällig da. Und ich hätte die proaktiv niemals ins Pressezentrum kommen lassen, weil sie natürlich außerhalb meiner Kernberichterstattungssphäre, ne, quasi als Biathletin existiert. Aber bin ich einfach mal hin, wollte so zwei, drei Fragen stellen zum französischen Biathlon, gerade bei den Damen, die sind ja extrem stark und daraus hat sich ein super cooles Gespräch entwickelt, aus dem ich dann eine Geschichte schreiben konnte, die mir persönlich gut gefallen hat, die auch bei den Lesern ganz gut angekommen ist, wäre niemals möglich gewesen, weil ich sie niemals proaktiv eingestellt hätte. Und das, finde ich, geht dadurch ein bisschen verloren. Ich sehe dich nickend wie unsere zwei Wackeldackel. Also ich
Ja.
glaube, du kannst nachvollziehen, was ich damit meine.
Ja, genau. Nein, aber ja, also die Alternative schaut dann so aus, dass man als Printjournalist eben in der Mixzone steht. Das war auch überraschend für uns. Normalerweise ist es beim Ski in einem Bereich, wo auch die Athletinnen und Athleten sich aufhalten, nachdem sie ins Ziel gekommen sind, wo sie sich quasi auch ja, umziehen, wo sie gemeinsam noch mit dem Team das Rennen fertig schauen. Normalerweise ist dort die Mixzone und du stehst da quasi auch als Printjournalist und kannst auch zufällige Begegnungen ja, kommen da einfach leichter zustande. Jetzt war es so, dass das genau auf der anderen Seite vom Zielstadion war. Also die haben quasi durch die ganze an den Tribünen vorbei, kommen sie mal zu den Fernsehstationen und zu den Radiostationen und dann landen sie bei uns. Kennt das eher auch von Olympischen Spielen. Das ist dann eben, dauert dann ewig. Dann hat eben der ORF drei Stationen, bevor du auch nur eine Frage stellen kannst. So ist das eben. Die zahlen Geld dafür, dass sie da Rechteinhaber sind und dass sie auch das Recht haben, zuerst die Frage stellen zu können. Ja, so läuft dieser Laden. Genau. Für mich, für meine Arbeit muss ich jetzt eh sagen, ich brauche dann nach dem Rennen, ja, nicht großartig viel. Es geht ja, die Berichterstattung beim Standard ist jetzt nicht so extrem auf die Ergebnisse aufgebaut, wie das vielleicht in anderen Medien auch ist. Natürlich, wir haben zu jedem einzelnen Rennen auch einen Rennbericht geliefert. Ich war ja dort mit einem Kollegen vom Standard. Wir waren zu zweit die ganzen 2 Wochen dort. Das schon. Und wir wissen ja schon, wie das läuft und suchen uns dann quasi andere Zugänge. Und da ist eben auch die Vorarbeit extrem wichtig. Also es hat ja schon bei mir in St. Anton eigentlich begonnen, zum Teil ja auch schon in Sölden, so also ein bisschen die Überlegung zu haben, was wird in diesem Jahr interessant, relevant, mit wem kann ich da reden. Und davon zehrt man dann eigentlich den ganzen Winter und auch zu so einer Heim-WM hin. Genau. Aber ja, also arbeitsmäßig bin auch sehr zufrieden. Ich muss sagen, ich bin dann in der zweiten Woche krank geworden. Witzigerweise, wo ich da in dieser Kabine gestanden bin und wir den Podcast von der vergangenen Woche aufgenommen haben, da habe ich gerade über die Breezy Johnson ausgeholt und ein bisschen erzählt und plötzlich habe ich währenddessen gemerkt, wie ich kaum noch Luft gekriegt habe. Und so haben wir gedacht, ui, ist das jetzt nur, weil ich so aufgeregt bin von dieser Weltmeisterschaft oder tut sich da was? Leider hat sich dann ein bisschen was ergeben. Im Pressezentrum ist es auch ein bisschen rund gegangen. Da sind einige Leute krank geworden in der zweiten Woche. Hab dann unter anderem, Tobias, am Freitag, den ganzen Freitag im Bett verbracht und habe mir gedacht, weißt was, ich schaue mir das vom Bett aus an, weil am Freitag beim Riesenslalom der Männer, ganz ehrlich, aber was soll da groß passieren? So große Überraschungen werden wir nicht haben. Der Marco Odermatt wird die Goldmedaille abholen, dann werden wahrscheinlich Norweger stark sein und für die Österreicher wird's wahrscheinlich nichts zu holen geben. Und dann war's, ja, ich finde schon, wenn ich mir die Siegerliste so anschaue, dann war die größte Überraschung dieser ganzen Ski-WM in diesem Rennen. Der Raffi Haser, ein Favorite von diesem Podcast, würde ich auch meinen, hat tatsächlich die Goldmedaille geholt. Hör mir auf. Es klingt bis heute völlig verrückt. Ich finde ja auch, dass dieses Rennen schon wieder dann auch gezeigt hat, was für ein filigraner Sport das auch ist, gell? Weil wenn du dann am Tag X deine Sachen beisammen hast, wenn dir dieser Schnee taugt, wenn dir dieser Hang taugt, wenn alles zusammenpasst und die Sterne sogar richtig stehen, dann kannst du auch von mir aus mit der Nummer 22 Weltmeister werden. Und plötzlich ist es dann auch, also ja, dann ist es auch gar nicht so ein Zufall, sondern da sieht man einfach auch mit offenem Auge, dass er plötzlich ein Marco Odermatt gar nicht so gut zurechtkommt mit dem Hang und ein Raffi Haser plötzlich schon. Völlig irre. Ich habe den dann auch gefragt, ja, irgendwie, ob er überrascht war. Er war schon überrascht, dass er da in Führung gegangen ist. Fünfter nach dem ersten Lauf und dann tatsächlich noch auf eins gefahren. Eine irre Geschichte. Ja, der ist auf einmal einer der Stars, also aus österreichischer Sicht auf jeden Fall ganz groß. Zwei Medaillen, einmal Gold, einmal Silber geholt. Herrlich. Und ausgerechnet in dieser Disziplin, im Riesenslalom, wo über viele Jahre wenig gegangen ist. Marco Schwarz einmal ein Rennen gewonnen, aber ja, eigentlich dann ja nur Hirscher und bei den Frauen. Sowieso auch ganz, ganz schwierig. Und ausgerechnet in dieser Disziplin, wo auch Marco Odermatt im vergangenen Winter so unantastbar war eigentlich, dass es dort zusammenläuft. Völlig irre. Deswegen glaube ich, lieben wir auch diesen Sport, weil es halt doch irgendwie unberechenbar bleibt. Eine ganz, ganz herrliche Geschichte aus dieser zweiten Woche. Raffi Haser. Ist Weltmeister. Was sagst du dazu? Magst du noch irgendwas sagen dazu? Ist da, kannst du es schon glauben?
Ja, gut, nachdem ich muss gestehen, ich habe dann irgendwann das Handy ausgestellt, weil ich sehr viel zu tun hatte an dem Abend. Und glaubt es mir, liebe Leute, der Lukas, er hat's nicht geglaubt. Ja, da kam dann immer wieder, mal, ich kann es noch nicht glauben. Was passiert hier? Und ja, wie du es halt sagst, ja, selbst da in eine Position reinzugehen, gerade in dem Lauf, wo du zwei Durchgänge hast und eigentlich ja nichts zu verlieren zu haben, weil er hatte seine Medaille sowieso schon, also die Sterne, die Konstellationen, die hat er sich natürlich erarbeitet durch die Medaille, die er schon geholt hatte. Und dann so befreit da im Endeffekt aufzufahren und zu sagen, ja komm, es liegt mir, ich fühle mich gut, bin voll fit, bin voll dabei. Offenbar hat ihm diese Pause, die er zwangsläufig ja nehmen musste durch die Verletzung. Sie hat ihm, klingt zwar doof, aber irgendwie hat sie ihm, auch der Odermatt hat es so durchgesagt, so irgendwie scheint es ihm gut getan zu haben, auch vor dem Großereignis da echt nochmal komplett ein bisschen runterfahren und dann die Kräfte bündeln, sie zu sammeln und dann, ja, wie es halt manchmal so läuft, wenn es zusammenläuft, geht es zusammen und die Konkurrenz vor allen Dingen in Person von Marco Odermatt, der ja wirklich alles darauf ausgerichtet hat, auf dieses Rennen eben nochmal, der die Teamkombination ausgelassen hat, weil der hätte natürlich allerbeste Chancen gehabt. Wir hatten gehofft, wir sehen Odermatt mehr ja in einem Team. Mei ist ja auch so sonst auch aufgegangen für mehr ja, also für ihn nicht das große Thema, aber er hat da schon nochmal alles drauf ausgerichtet, vor allen Dingen auch nach der Abfahrt. Da war er sicher nicht zufrieden. Und dann, ja, der Der Großmeister ist menschlich, hatte ich letzte Woche ja auch schon gesagt. Und was ich die ganze Saison über schon angedeutet hatte, sieht man auch hier. Und ja, Rafael Hase war da, hat die Gunst der Stunde genutzt. Und ich glaube, unsere Schweizer Freunde, sie können es verkraften und können es verschmerzen, weil auch hier wieder Thomas Tumler, Wahnsinn, ja. Dass er in dem Alter noch mal hier die Silberne holt, krass, richtig stark. Loic Meyer sowieso einer der Protagonisten der WM, der Bronze holt. Ja, und dann, wie es im Sport halt manchmal läuft, heißt der Weltmeister Rafael Haser. So, bin gespannt, wie, weil war ja nicht mal klar, dass er Riesenslalom fährt. So, und plötzlich ist er Weltmeister. Glaube jetzt nicht, dass die das neue Dauerbild wird, dass wir ihn da regelmäßig ganz oben sehen. Aber er hat diesen einen Tag gehabt und er hat ihn genutzt. Er ist Heimweltmeister geworden, nimmt ihm niemand mehr. Großen Respekt musst du dann auch erstmal so runterkriegen. Und ja, hey, so schreibt es halt manchmal. Wir reden viel über ihn, auch in internen Chats, weil wir sein Auftreten lieben, seine Brillen, seine Art zu reden, seine Art zu sein. Er ist ein ganz eigenwilliger Typ. Er hat doch irgendwie so gewirkt. Ist er jetzt Weltmeister geworden oder ist er 17. geworden? Also, wenn mir jemand nur das Interview gezeigt hätte, was Gestik und Mimik angeht, hätte ich es nicht zuordnen können. Aber so ist Rafiasa und ja, ist doch schön. Also, wie du sagst, größte Überraschung dieser WM. Und dass die aus Österreich kommt. Gut, und ich denke, vielleicht können wir gleich die Brücke schlagen. Das Fazit, wenn ich an unsere Gespräche, hatte ich letzte Woche auch erwähnt, denke. Also du musst positiv überrascht sein, wie es letztlich, was die Ausbeute angeht, aus österreichischer Sicht dann aussieht.
Also ich frage mich noch, ob man nicht Ahnenforschung anstellen könnten, ob da vielleicht ein Finne auch finnische Vorfahren vorhanden sind bei Raffi Haaser. Er hat ja auch gesagt, sehr schön, das wird dir auch taugen als alter Formel 1-Fan. Er ist großer Formel 1-Fan und großer Fan von Kimi Räikkönen. Und er hat dann gesagt, ja, irgendwie, ich war schon immer großer Fan von Kimi Räikkönen, der hat mich einfach abgeholt. Also Kimi Räikkönen hat viel gemacht in seiner Karriere, aber er hat irgendwie niemanden bewusst irgendwie abgeholt. Aber gerade das hat den Haser extrem begeistert, ja.
Es wurde im ORF auch gesagt, dass Iceman der Spitzname auch
Genau,
sei.
ja, wirklich, ja,
Und
genau.
Kimi Räikkönen war der Iceman.
Genau,
Also, da haben wir die Parallelen.
ja. Ja, und auch ein bisschen so Janne Ahonen-Flair, gell? Also irgendwie ja, herrlich. Na, genau, eben bin gespannt, ja, ob er da diese Welle weiterreiten kann, ob er da jetzt auch Erfolge feiern wird im Weltcup. Und er hat eben es geschafft, dass dieser Schweizer Sweep quasi bei den Männern verhindert wird, ja, weil sonst alle Goldenen bei den Männern gingen an die Schweiz und ja, mit einer Ausnahme, mit dem Raffi Haser im Riesenslalom. Ja, das Fazit aus österreichischer Sicht ist natürlich gut. Das Ziel von der Präsidentin Roswitha Stadlober ausgegeben waren 6 bis 8 Medaillen. Geworden sind es 7, also auch das perfekt in der Mitte getroffen. 2 Goldmedaillen vor 2 Jahren hat es überhaupt keinen Weltmeister und keine Weltmeisterin aus Österreich gegeben. Jetzt haben wir Stefanie Venier im Super-G gesehen, Rafael Haser im Riesenslalom. Auch das ist gut. Es ist Platz 2 im Medaillenspiegel geworden. Das ist ansehnlich. Ja, 2-mal Gold, 3-mal Silber, 2-mal Bronze. Es ist sicher besser gelaufen, als dass die bisherigen Saisonergebnisse vermuten hätten lassen können. Insofern, also sportlich, die Roswitha Stadlober hat auch gesagt, sie dankt den gefährlichen Außenseitern, dass sie abgeliefert haben bei der Ski-WM. Und ja, also das ist sicher sehr gut. 7 Medaillen. Die Schweiz hat den Medaillenspiegel gewonnen mit 13, fast doppelte Anzahl. 5-mal Gold, 5-mal Silber, 3-mal Bronze. Die Lücke ist da doch noch sehr groß. Ich finde vor allem dieser Moment von der der Teamkombination, wo die Männer einen Dreifachsieg gefeiert haben, wo sechs Schweizer am Siegerpodest gestanden sind. Das war eine kleine Demütigung im Land des größten Gegners quasi bei dieser WM. Das hat sicher auch geschmerzt. Das hat auch geschmerzt, weil man sich gedacht hat, Griechmeier-Feller, das ist auf jeden Fall eine Medaillenbank. Und das war das Problem. Weil bei dieser Ski-WM jedes Mal, wenn quasi auch Österreich sich gedacht hat, ah, bei diesem Rennen sollte ja wirklich eine Medaille drin sein, gerade dann hat es nicht geklappt und umgekehrt. Ja. Gerade da, wenn du glaubt hast, naja, die Medaillen gehen wahrscheinlich heute an andere, gerade dann ist es interessant geworden und hat was dabei rausgeschaut. Ist natürlich auch das Schöne an solchen Weltmeisterschaften, ja. Und also so ein bisschen perspektivisch, wenn man da so schaut, generell dieser Kader, da waren zwei Leute nur dabei von 24 Athletinnen und Athleten des ÖSV, nur zwei, die jünger als 25 Jahre alt waren, ja, die da dabei sind. Und wenn ich mir anschaue, der Franjo von Almen, Doppelweltmeister, der ist 23. Also die haben da natürlich schon, sind da besser aufgestellt, würde ich meinen, sind da jünger aufgestellt. Auch eine Camille Rast ist 25 Jahre alt. Solche fehlen halt. Also wenn man da perspektivisch ein bisschen langfristiger schaut. Diese Baustellen bleiben, das sagen sie auch selber, also auch in dem Fazit, das der ÖSV hier gezogen hat. Wir wollen diese Lücke schließen, wir wollen, dass das öfter vorkommt, solche Erfolge. Wir wollen auch mal wieder Rennen haben, wo wir auch mal nicht nur mit einer Person auf dem Podest stehen, ja, dass das auch einmal vorkommt. Es ist sehr gut gelaufen, aber sie sind sich schon sehr bewusst auch, dass die Schweiz nach wie vor die Nummer eins ist und dass man da sportlich gesehen noch immer einiges aufholen muss. Ich habe auch mal gehört über diese zwei Wochen, was auch zum Teil ein Problem ist, dass durchaus sehr gute Trainer im Land gibt in Österreich, aber die dann sehr gerne auch ins Ausland gehen und bei anderen Verbänden arbeiten. Auch das will man quasi irgendwie stoppen oder auch wieder vielleicht sich Leute zurückholen und so weiter. Ja, also das sind so sehen eben diese Aufgaben aus, die der ÖSV da auch hat, aber genau, ja. Ich glaube trotzdem, dass sie da sehr, sehr positiv bilanzieren, zu Recht, also organisatorisch sowieso. Es war wirklich eine perfekte Weltmeisterschaft und sportlich, wie gesagt, ist es auch sehr, sehr gut gelaufen. Ich denke da noch, jetzt erwähne ich ihn hier, ich denke da an einen Marco Schwarz, der sicher dessen Formkurve bergauf gehen wird zum Beispiel und so weiter. Also es gibt ein paar Anzeichen, die mich positiv stimmen, und vor allem stimmt mich auch positiv, dass sie das, glaube ich, schon ganz richtig einordnen werden. Da sind sie nicht naiv beim ÖSV, wissen, was zu tun ist und wissen, dass die Lücke durchaus noch groß ist.
So, jetzt gibt's eine Premiere, mein lieber Lukas. Mhm. Also vorab, ich wusste nicht, dass die Medaillenvorgabe so hoch war. Mhm. Findest du es nicht zu viel anhand der Vorleistungen?
Klar,
sechs bis
auch,
acht
ja.
Medaillen.
Puh. Da hat man sich auch orientiert an der Vergangenheit und wollte man sich nicht zu klein verkaufen. Ja, ja, durchaus.
Fand ich ambitioniert. So, gehen wir es durch. Stefanie Venier war nicht zu erwarten. Raphael Haser anhand der Verletzung, Vorgeschichte, Kids super gefahren, aber dass das automatisch mit sogar zwei Medaillen endet, nicht zu erwarten. Miriam Puchner, nicht zu erwarten. Vincent Griechmeier, wenn die Verletzung, wenn das mit dem Knie nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, von ihm muss da was kommen zu Hause. Aber anhand auch der Geschichte stand ja lange nicht fest, ob er überhaupt fährt. Nicht zu erwarten, dass in der Teamkombi da eine Bronzene runterfällt, dass in einer der Teamkombis was möglich ist, okay. Aber, und jetzt kommt es zur Premiere, weil von Katharina Linsberger war durchaus eine Medaille zu erwarten. Mhm. Und sie ist die einzige im österreichischen Team, die diesem Druck standgehalten hat, was die Ausgangslage angeht. Und dass es ausgerechnet Katharina Linsberger gelingt, also ich hätte sie so auf ein Level mit Cornelia Hütter und mit Manuel Feller und sie.
Okay.
Das waren die, wo man sagt, hey, ihr müsst eigentlich die Kohlen aus dem Feuer holen. So, es sind auch die Namen, die bei dir gefallen sind. Ich erinnere mich gut an unsere Gespräche. Mhm. Wo ist denn eigentlich realistisch anhand der Vorleistungen wirklich was möglich? Und du weißt es sowieso. Ich habe es hier auch im Podcast öfter mal gesagt. Ah, mit Katharina Linsberger irgendwie ihre Art. Sie hat eine spezielle, eine eigene Art, aber auch dieses, oh, dieses Weglächeln immer und oh, mei, passt schon und oh, schad und so. Ja, das hat mich irgendwie, hatte ich immer gedacht, ach, da fehlt so dieser letzte Biss. Und hättest du mich vor der WM gefragt, hätte ich gesagt, das nie im Leben hält die diesem Druck stand. Und ich habe echt jetzt mal einen Frieden mit ihr gemacht. Nicht nur, dass sie das zu Hause in diesem unfassbaren Haifischbecken-Slalom runterbringt, die Medaille holt, wie sie sich danach im ORF hingestellt hat, ihr Interview gegeben hat. So klar habe ich sie noch nie gesehen, noch nie erlebt. Hat mich schwer beeindruckt. Kann man nicht hoch genug anrechnen, was sie da geleistet hat unter all den Umständen, die ich erwähnt habe. Und das ist für mich aus österreichischer Sicht, klar haben wir eine Weltmeisterin Stefanie Wenier, wir haben einen Weltmeister Raphael Haaser, wir haben einen Oli Vincent Kriechmeier, der alles nochmal aus dem, in Anführungsstrichen, alten Kadaver rausgeholt hat. Aber dass sie das Ding so runterbringt, wow, hätte ich nicht für möglich gehalten und stellt sie für mich jetzt in ein neues Licht, in eine neue Perspektive, weil klar, das sagen viele, hey Leute, das ist eigentlich nur ein Rennen, wie wir es 20 Mal in der Saison fahren. Aber nein, für eine Österreicherin, bei eine WM ist eh ein anderes Rennen, aber gerade für eine Österreicherin ist es was ganz Spezielles und für ein vermeintliches Sensibelchen, überhaupt nicht abwertend gemeint, aber das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und das ist für mich aus österreichischer Sicht sogar, ohne das andere abwerten zu wollen, aber das ist für mich die größte Leistung.
Ja, guter Punkt. Katharina Liensberger ist so eine spannende Personalie, Persönlichkeit in diesem Team, finde ich. Ich glaube, ich habe es dir mal so auf WhatsApp geschrieben, wenn die Katharina Liensberger abliefert, dann fiebert man sofort voll mit und freut sich irgendwie voll mit. Irgendwie, dann ist sie eigentlich so cool, wenn sie ins Fahren kommt, wenn sie da sau schnell ist, dann findet man sie, also mir geht es irgendwie so. Ich kann das ganz schwer beschreiben, warum das so ist, aber dann denke ich mir, jawohl, geil, mega. Und wenn es dann nicht so läuft, dann, ich weiß nicht, warum sie eigentlich so, ja, so belächelt wird so oft. Oder ich kann das ganz schwer beschreiben auch. Sie hat auch, ich habe ja vor der WM, habe jeden aus dem ÖSV-Kader in ganz kurzen Porträts, quasi so Tweetlänge vorgestellt, ja, habe ich so eine ganze Seite gehabt in der Zeitung, wo jeder mal kurz vorgestellt worden ist und so auf die Art, das musst du über die Person wissen, ja, und das ist halt für Leute, die auch eben nicht Ski-Freak sind, und ich habe bei der Katharina Liensberger geschrieben, es klingt komisch, ist aber so, sie wird dafür kritisiert, dass sie den Fans im Ziel zuwinkt. Und das ist eigentlich, also warum ist das eigentlich so? Warum geht man so hart mit ihr um? Ist es, weil sie halt die Beste war mal, weil sie Slalom-Weltmeisterin war, weil sie die Kugel geholt hat und weil sie dann, wenn sie Siebte wird, sagt, na, das war schon ganz gut heute, es war ein guter Tag. Ist es deswegen, dass sie dann irgendwie in so einem komischen Licht steht? Ich weiß es nicht. Auch nach der Teamkombi habe ich das irgendwie noch mitkriegt. Da ist sie Fünfte geworden. Jetzt habe ich nachgeschaut nochmal. 16 Hundertstel fehlen auf eine Medaille. Ja, also wirklich nicht viel. Und dann hat sie irgendwie, dann ist ihr irgendwie auch übel genommen worden. Hey, na, irgendwie schade, dass wir es nicht zusammengebracht haben. Und beim nächsten Mal bin ich mir sicher, werden wir's reißen. Und dann kamen halt Kommentare wie, was von einem nächsten Mal, die Puchner hat da alles aufgelegt und die Liensberger hat es quasi vermasselt. Hey, das ist sau knapp gewesen nur. Ganz knapp und die hätten die Bronzene geholt und nicht Veniertruppe. Irgendwie, ich werde selber gar nicht so schlau draus, obwohl ich mich sehr viel beschäftigt damit, warum es eigentlich so ist, aber vielleicht auch diese. Teilweise sind es ja so Kalendersprüche, zumindest klingt es für uns von außen so, die sie da loslässt. Aber man muss ja schon lassen, die ist auch ein Kalenderspruch, die ist sich selbst treu geblieben und die glaubt da schon dran an das, was sie sagt und hat sie da nicht verbiegen lassen von irgendwas. Und das ist das, was man ja natürlich sehr hoch anrechnen muss, ja. Und irgendwie dann wieder mega cool, dass es klappt hat, ja.
Sie polarisiert eigentlich nicht, aber deswegen polarisiert sie.
Ja,
Ist ja so
stimmt.
ein,
Ja.
ja, es ist ja so ein Phänomen der Neuzeit auch, Social Media getrieben. Da werden unheimlich viele Dinge natürlich immer hineininterpretiert. Ich mache mich natürlich auch nicht frei von
Ja.
solchen Sachen und denke an die Saison zurück, wo sie dann ihren eigenen Weg gehen wollte mit dem Experiment Marconi und so weiter, wo überhaupt nichts zusammenlief. Aber sie nach wie vor, das, was du auch beschrieben hast, 27. wurde und das Standard-Linsberger Lächeln auspackt und winkt und die Körpersprache identisch zu dem, was jetzt passiert ist. Ja, und glaube, das ist dann natürlich auch so ein Faktor. Da werden die Dinge auch immer rauf und runter gespielt und unsere Sofa-Athleten dann natürlich denken, so,
Ja.
an der kann ich mich jetzt abarbeiten, weil das stört mich, dass die noch lächelt, obwohl sie mal nicht abgeliefert hat. So. Und deswegen polarisiert sie, wenn die Linsberger Generation vor 20 Jahren gefahren wäre, dann würde man die in einem ganz anderen Licht betrachten. Aber das, was sich rund um die Berichterstattung über verschiedenste Kanäle entwickelt hat in den letzten Jahren, da bietet sie natürlich für den einen oder anderen auch Angriffsflächen, die ja, solange da irgendwie sachlich mit umgegangen wird und die Leute manchmal sagen, mir fehlt da irgendwie wir alle sind nicht dabei beim Training, wir kennen sie alle nicht, ja. Und wenn dann Leute sagen, da fehlt mir irgendwie so der letzte Biss, diese Ausstrahlung, dieses Ich will gewinnen, dieses, was die Top-Champions vermeintlich haben, du musst gnadenlos zu dir und zu anderen sein, um erfolgreich zu sein. Das fehlt, das hat sie nicht, das ist sie halt nicht. Aber viele projizieren das immer gerade im Spitzensport in die Leute rein. Du musst es haben und dann bist du gut. Nur in der Magoni-Zeit, da hätte die Linsberger unten mein Freund Henrik Christoffersen machen können. Dadurch wäre sie auch nicht schneller gefahren. So.
Stimmt auch, ja.
Und das sind halt Dinge, da wird nicht ausreichend differenziert. Wie gesagt, ich mache mich selber davon auch nicht frei. Und da bietet sie halt eben qua Typus, die sie ist, bietet sie halt ihre Angriffsfläche. Und schön gesagt, sie ist sich treu geblieben und da hängt jetzt halt wieder eine Medaille um den Hals. So.
Ja.
Und ja, die Sofa-Athleten haben, glaube ich, nicht so eine Medaillenbilanz, wie es eine Katharina Linsberger hat. Ich habe
Ja.
die Medaillenbilanz auch nicht.
Ja, und es ist natürlich auch noch, ich finde auch, es ist noch ein bisschen ein Frauenthema, weil bei der Liensberger kritisiert man, dass die die ganze Zeit lacht, und
Voll,
bei der Julia Scheidt
voll.
kritisiert man, dass sie nie lacht. Gelache mal ein bisschen. Es ist
Ja,
auch ein bisschen so die
ja.
Schublade, aber ja.
Und
Na, stimmt schon, ja.
der männliche Athlet wäre der Sunny Boy, der immer strahlt. So. Selbst in schlechten Zeiten ist er gut drauf. So.
Ja,
Ja,
genau, genau.
ist.
Ja,
Ist ja so,
voll.
ist es.
Ja, stimmt eigentlich, genau. Ja. Na, genau, ja, zu dieser zweiten Woche, du hast sie angesprochen, die Federica Brignone. Also warum schaue ich auch auf den Riesenslalom? Weil da Paula Molzan Dritte geworden ist, im Slalom Vierte. Also wir haben ja vorher über die Hundertstel geredet, da hat Liensberger im Slalom um 2 Hundertstel eben die bronzene Medaille dann doch gewonnen. Paula Molzan, verrückte WM auch irgendwie, Vierte in der Teamkombi, Vierte im Slalom, aber ausgerechnet im Riesenslalom ist sie Dritte geworden. 1 Hundertstel vor der Thea Luise Stjernø-Sund, ganz bitter eigentlich, ganz enges Rennen. Also dort hinten ist es eng zugangen, im Riesenslalom ganz vorne ist es nicht eng zugangen, weil da zuerst Robinson eine Marke hingelegt hat und dann Brignone, die nochmal deutlich getoppt hat, unfassbar, ja. Auch ganz Ja, fast, finde es auch ein bisschen schade, diese ganze Dramatik. Gell, bei den Männern war es immer extrem spektakulär eng. Auch ich denke da an die Abfahrt, wo getoppt wurde und dann nochmal getoppt wurde. Bei der Abfahrt Breezy Johnson mit der 1, Chuck, fertig. Ist halt von der Dramatik her ein weniger attraktives Rennen, ein bisschen schade. Irgendwie beim Riesenslalom, ja, auch. Wobei, das war schon, ja, dramatisch war es nicht, aber es war natürlich auch großartiger Sport, finde ich. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, du weißt ein bisschen, was ich meine, aber ja, so ist es eben, fand es ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz will ich, glaube ich, sagen, vom Niveau her großartig. Ja, diese Masterclass von der Brignone, wenn sie so auch nur
Gut.
annähernd weitermacht, große Kugel, ist da durchaus im
Gut.
Bereich des Möglichen und vorstellbar.
Also,
Und ja.
wir haben ja über diese Odermattfahrt im Super-G geschwärmt. Völlig zu Recht. Aber was Brignone an diesem Tag hingelegt hat, also liebe Leute, das ist eine absolute Masterclass gewesen. Und das ist der beste Auftritt bei dieser Ski-WM gewesen. Und das Beste, was ich seit langem gesehen habe, weil wir über zwei Durchgänge auch sprechen. Diesen einen Lauf zu erwischen, so gut der war von Odermatt und solche Demonstrationen, wie wir von Gotcha und so weiter in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben. Aber bei der WM das so runterzuballern, mit so einem Vorsprung in den zweiten Durchgang zu gehen und dann nicht zu sagen, ich fange jetzt ein bisschen, das ist ja was wir so oft gesehen haben. Du hast diesen entsprechend hohen Vorsprung und fängst natürlich unterbewusst, kann mir keiner sagen, dass er sich davon frei machen kann, wenn er so einen riesigen Vorsprung hat, dass er das nicht mitnimmt auf die Strecke. Ihr habt da geholfen, dass die Robinson geiles Rennen gefahren ist und da vorgelegt hat. Robinson fährt zweimal die zweitbeste Zeit. Und dass die Robinson da so einen raushaut, weil es sah ja zwischendurch so aus, so, nie im Leben. Hey, Paula Molzer holt Bronze, ist 2,62 Sekunden hinter Federica Brignone. Was ist das? Zwischen Platz 1 und Platz 3 hast du Abstände, wie du es oft hast, um in den zweiten Durchgang zu kommen. Was ist das? Und dann ballert die nochmal Bestzeit im zweiten raus und gewinnt mit, also Robinson ist weltmeisterlich gefahren. Diese zwei Fahrten hätten die Goldmedaille verdient gehabt. Und dann musst du aber eins draufpacken und ist dann die Platin- oder Diamantenmedaille vom anderen Stern. Also wir können jetzt schon einen Schnipsel aufnehmen für unseren Rückblick. Da haben wir ja immer die Fahrt des Jahres. Federica Brignone, Saalbach, Riesenslalom am 13. Februar. Unglaublich. Wahnsinn.
Herrlich, ja, herrlich. Na, das war großartig. Richtig, richtig cool. Bei den Schweizerinnen ist es ja nicht so gut gelaufen. Großartige Erfolge insgesamt für das Team. Was man ein bisschen vielleicht unterschätzt hat, ist, dass sie bis zum Slalom in den Einzeldisziplinen keine Medaille geholt haben. Und dann, ja, letztes Rennen, ein Doppelsieg, Camille Rast vor Wendy Holdener, haben die Schweizer Frauen quasi damit auch noch rehabilitiert. Wendy Holdener natürlich schon dann die zweite Medaille bei dieser WM nach Silber, na, die dritte sogar, natürlich, die hat ja sogar im Parallelrennen auch schon eine geholt, dann in der Teamkombi eine geholt, und dann, ja, zum dritten Mal Silber. Sie hat dann auch irgendwas war das, gell, der schöne Satz, ich bin die Königin der zweiten Plätze irgendwie in meiner ganzen Karriere, aber sie hat sie auch, da waren wieder große Emotionen dabei, herrlich, und ich habe mich für die Camille Rast sehr gefreut, irrsinnig cool. Es gibt ja da diese SRF-Doku, die ich mir angeschaut habe, wo auch Camille Rast in der vergangenen Saison begleitet wurde. Extrem interessante Einblicke hat man da gewonnen. Seitdem bin ich auch ein bisschen mehr Fan noch von ihr. Na, richtig, richtig cool. Und dann gehen nicht nur die großen Erfolge an die Männer, sondern haben auch da eben die Frauen mit Gold und Silber im Slalom noch was rausgeholt. Ja.
Ja, krasses Gefälle. Also muss man echt sagen. Und wie immer das Thema, die zweite Reihe, die erste Reihe, Lara Gut-Behrami, war nicht ihre WM. Und da siehst du natürlich auch so, okay, wenn sie da nicht geliefert hat und es waren jetzt die Konstellationen halt anders als eine absolute Überraschungsweltmeisterin, Jasmin Fluri zum Beispiel. Wenn du das dann nicht hast, Stichwort zweite Reihe, deine erste Reihe auslässt, stehst du, wo du stehst. Und ja, das war, man sieht ja immer das große Ganze, schaut auf den Medaillenspiegel, oh, die Schweiz, die hat hier alles zerlegt. Für die Damen war das extrem wichtig, weil du kannst natürlich geschlechterübergreifend, kannst du natürlich in so einem Verband auch irgendwann mal Schwierigkeiten bekommen. Da kannst du anfangen, so langsam an Prestige und an Stellenwert zu verlieren. Ich sehe es zum Beispiel gerade, mache immer gerne meine Quervergleiche im deutschen Biathlon. Da laufen die Damen den Männern sowas von den Rang ab. Das ist unglaublich. Da entsteht auch, was die kommenden Generationen angeht, eine Lücke, die wirst du die nächsten Jahre nicht mehr aufholen. Und deswegen ist es, obwohl es eine Nation, ein Verband ist, sind es doch verschiedene Teams. Also, du hast ja innerhalb der Geschlechter schon die Techniker und die Speedler, aber eine Ebene drüber sind halt die Männlein und die Weiblein. Das war extrem wichtig, weil wenn die jetzt ohne Einzelmedaillen da rausgegangen wären, hätte ja jederzeit passieren können, weil Slalom ist Slalom, wissen wir alle, was da los ist, dann hätte es da schon auch Diskussionen gegeben. Und zwar berechtigterweise, weil die Ausgangslagen identisch sind. So. Und also was das Infrastrukturelle angeht, meine ich jetzt. Du hast immer eine Generation, die stärker ist. Du hast Probleme hier, Probleme da. So war es nicht gemeint, aber was sie an Möglichkeiten haben, das haben die Männer halt auch. Und wenn dann so ein krasser Unterschied entstanden wäre, der ist nach wie vor da, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und Lara Gut-Behramis Karriere wird spätestens nach Olympia enden, ohne es zu wissen, aber anhand ihrer Aussagen gehe ich da sehr stark von aus. Muss man schon schauen, in welche Richtung das gerade bei den Frauen geht. Also, selbst in der Schweiz, obwohl sehr viel glänzt, nicht alles Gold, was glänzt. Und umso besser, dass auch eine 25-jährige Camille Rast so einen Step gemacht hat und das auch auf der Bühne runterbringt. Und auch sie hat mich wahnsinnig beeindruckt in diesem zweiten Lauf, weil das ja ein guter Lauf mit der Klasse, die sie hat, im Slalom ausgeht. Okay. Aber bei einer WM dann oben als Letzte zu stehen und das Ding so runterzuziehen und runterzubringen, wow, hätte ich ihr nicht zugetraut, dass sie schon so stabil ist, weil du hattest es ja auch angesprochen. Vieles hat sich da auch bei ihr mit den Vorgeschichten, Verletzungen und so weiter, vieles hat sich da im Kopf abgespielt. Sie war da auch echt mental nicht gesund, über einige Phasen. Und das dann so runterzubringen, Hut ab. Hat mich auch sehr für sie gefreut und das war ein dickes Statement innerhalb dieses Teams.
Und das mit diesem coolen Helm, mit diesem Minions-Helm, herrlich, hat mir
Ja, der
natürlich
Fallen
sehr
wieder,
gut
gell?
gefallen.
Was
Ja,
war
klar.
dein Helm der WM? Du hast deine Geschichte auch drüber geschrieben. Was
Ja,
ist deine Nummer eins jetzt?
Ja, das ist jetzt was Abwegigeres natürlich, aber kann man vielleicht auch nochmal nachlesen bei der Standard.at, wenn ihr nach Helmen und Skistars googelt, findet ihr das sicher. Es ist der Helm der andorranischen Abfahrerin Candé Moreno, die mit ihrem Vornamen spielt. Und wenn du den letzten Buchstaben austauschst, dann kriegst du Candy heraus. Und sie hat auf ihrem Helm lauter Candy, lauter Süßigkeiten. Sie hat quasi ein Süßigkeitenland auf ihrem Helm drauf gemalt. Herrlich. Und es ist so ein bisschen eine Metapher für, es ist nämlich auf diesem Helm herrscht so ein kleiner Sturm. Aber nach diesem Sturm, hat sie mir erzählt, kommen auch wieder bessere Zeiten und auch noch ein Spruch dabei auf Katalanisch, das hat sie mir erzählt, das habe ich nicht, ich spreche kein Katalanisch, Aber sie hat gesagt, kein Regen, keine Blumen, ja. Das ist so der Spruch, der auch auf ihrem Helm steht. Ich finde das sehr, sehr cool. War auch schwer verletzt und hat sich aus einer schweren Phase herausgearbeitet. Also das war der ist richtig cool. Aber es gab einige. Ich habe jetzt ein genaueres Auge auf die Helme, taugt mir natürlich sehr. Camille Rast hat sich da auch was überlegt und bin auch ein großer Minions-Fan, muss ich sagen. Deswegen sehr, sehr cool. Aber das, was du angesprochen hast, ein Kollege von mir hat auch ein Interview mit Urs Lehmann geführt, den wir auch schon mal hier hatten im Podcast, wo er damals noch als Vizepräsident kandidiert hat. Herrlich, lang, lang ist's her. Aber ich habe ihn auch als sehr angenehmen Gesprächspartner abgespeichert und auch da war es jetzt in diesem Interview wieder der Fall. Also sehr angenehmer Typ. Und der hat das auch, er hat natürlich gewusst, er redet mit einem österreichischen Medium. Da hat er natürlich auch gesagt, hey, ihr seid nicht so schlecht, wie ihr tut's. Ja. Aber er hat auch erwähnt, vor allem im Speed-Bereich der Frauen, dass da Österreich durchaus quasi, dass er dieses Team der Österreicherinnen, also hat er nicht so wörtlich gesagt, aber das hätten wir schon gern bei uns, ja, weil da gibt es durchaus auch. In der zweiten Ebene, auf Europacup-Ebene, gibt es da auch größere Erfolge auf der österreichischen Seite. Und das ist ihnen quasi durchaus bewusst, was du jetzt auch ausgeführt hast, eben, ja, dass da doch auch Lücken gibt im so starken Schweizer Team, aber das ist ihnen sicher bewusst, ja. Und genau, Lara Gut-Behrame, weil du sie angesprochen hast, eben 600stel haben im Riesenslalom auf Bronze gefehlt, ja, also da war auch wirklich nicht weit. War es nicht weit zu einer Medaille, Platz 5 dort und von ihr ist mir auch irgendwie der Satz quasi hängen geblieben von dieser WM, hey, Medaillen sind im Leben nicht alles. Finde ich generell interessant, auch der Raffi Haser hat sowas dann gesagt, gut, der sagt sich natürlich leichter, wenn du mit der goldenen heimfährst und mit einer silbernen, aber auch da irgendwie, so habe ich rausgehört, diese Athletinnen und Athleten definieren sich nicht ausschließlich über den Erfolg und auch das finde ich immer einen interessanten Ansatz halt. Ja, wie man da eben dann doch zum Erfolg kommt, ja, aber genau.
Selbe oder ähnliche Aussagen von Linus Strasser, der gesagt hat, für ihn war es wichtig, gut Ski zu fahren. Und der das schon auch so bewertet und sagt, es ist halt ein Rennen und ich wollte hier gut fahren. Dass er die Medaille gewonnen hat, ist natürlich schön. Wird wahrscheinlich nach der Karriere dann noch schöner, dass man sowas auf den Brieftaub, den viel zitierten in Deutschland immer schreiben kann. Aber ja, gibt manche Sportler, die das ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen. Und für Lara Gut-Behrami ist es natürlich auch einfacher zu sagen, wenn du zu Hause die Schublade schon voller Medaillen hast, ob da eine aus Saalbach noch, weil sie hat ja auch in der Teamkombi eine geholt, wobei sie selber sagt, das waren 95% gehören der Wendy Holdener. Aber dann sagt sich sowas auch leichter. Ich glaube, wenn man ihr zeigt, du bist 600stel dran an der Medaille, ihr dann aber zeigt, du liegst 2,68 Sekunden hinter der Siegerin, wird sie eher das stören, dass sie so weit hinter Brignone zurück ist, als dass da 600stel auf Paula Mozer fehlen.
Stimmt da.
Und ja, zum Schweizer Speedteam, wir wollen es nicht schlechter reden, als es ist. Da spielen natürlich auch viele Verletzungen eine Rolle. Ja, eine gesunde Corinne Sutter, man sieht ja, was sie jetzt auch schon wieder kann. Aber wenn die in ihrer Karriere ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, was Verletzungen angeht, wird man hier, glaube ich, über eine andere Ebene reden. Und ja, Jasmin Fluri verpasst die WM wegen Verletzung. Joanna Hählen, glaube, hat sie noch Knie inzwischen, also Kreuzbänder hat sie, glaube ich, keine mehr. Also auch da wäre natürlich viel möglich gewesen, aber nice part of the game. Wer nicht gesund durchkommt, auch in der Breite nicht, der ja, hat halt mit solchen Themen zu kämpfen, aber Malorie Blanc, über die haben wir ja auch schon gesprochen, die ist noch sehr jung. Da gibt es dann auch in der Schweiz immer wieder Kandidatinnen. Also alles okay, aber klar, an solchen Ereignissen, wenn das Gefälle eben so enorm groß ist, muss man schon drüber sprechen. Und ja, dass Urs Lehmann das im österreichischen Fernsehen so einschätzt, sehr interessant. Ich habe jetzt zwei Aufnahmen von Linus Strasser bekommen, der im deutschen Fernsehen auch anders redet als im Schweizer Fernsehen. So.
Ja klar.
Ist aber auch Teil des Geschäfts. Also,
Ja.
wenn ihr jetzt als unsere Schweizer Zuhörer, ich weiß, dass wir einige haben, wenn ihr denkt, bei uns im SRF hat sich der Linus doch mega gefreut über die Medaille, da repräsentiert er dann irgendwie schon auch den Verband und es wurde in Deutschland viel diskutiert, bleibt es die WM ohne Medaille, die erste seit 2007, glaube ich, und dass er da dann irgendwie ein bisschen anders redet als jetzt den deutschen Medien gegenüber, ist nichts Ungewöhnliches. Weite,
Ja.
weite Brücke, aber ja, es zählt nicht in den Weltcup rein. Es ist eine WM und da geht es dann um Platz 1, Platz 2, Platz 3.
Ja, jetzt sind wir dann eh schon auch beim Slalom der Männer, wo der Loïc Méa sich zum ja, großen Superstar dieser WM auch gemausert hat. Er ist Slalom-Weltmeister, zusammen mit dem Abfahrtsweltmeister ist er Weltmeister in der Teamkombination geworden, also zwei Goldene für ihn dort. Im Riesenslalom ist er Zweiter, ist er Dritter geworden, also herrliche Weltmeisterschaft für ihn. Ja, generell zur Teamkombi, glaube ich, kann man eh sagen, alles ziemlich cool, sehr gut angekommen. Schade, dass sie nicht öfter ist, aber dieses Problem, dass man eben, wo zählt sie beim Weltcup dazu, das werden wir nicht loswerden, deswegen macht sie im Weltcup wenig Sinn. Das ist, glaube ich, jetzt okay und jetzt sehen wir sie halt bei großen Ereignissen so ist es eben, ja. Ein bisschen schade finde ich es dann für eine Srinka Jutic zum Beispiel, dass die keine Chance bekommt, eh klar, das wissen wir eh schon. Dass der Brignone nicht dabei war, dass der Odermatt nicht dabei waren, okay, aber sonst eigentlich alle großen Namen waren wirklich dabei, deswegen funktioniert ja auch dieses Teamformat dann sehr gut und wird gut angenommen und ist wirklich gut, ja, positiv zitiert worden von so ziemlich allen. Ja, und im Slalom, ja, da hat's ja den Heartbreak gegeben für Clément Noël, der eingefädelt ist im zweiten Durchgang und dadurch dann aber große Freude bei Loïc Méa, große Freude auch beim DSV, weil er nicht leer ausgeht und da sind wir jetzt eh in der Analyse drin. Wie fällt denn das Fazit aus von dieser WM, aus deutscher Sicht?
Ganz schwere Ausgangslage mit all den personellen Veränderungen, die es vor der Saison gab, mit all den Verletzungen, die wir jetzt schon haben. Letztlich fällt mein Fazit eigentlich, da hat die Medaille von Linus Strasser schon auch noch einen großen Anteil dran. Sie fällt eigentlich nicht schlecht aus. Sehr positiv die Speed-Bewerbe von Emma Eicher. Richtig krass, richtig gut. Auch was sie in der Teamkombi vorgelegt hat. Ja, ein bisschen schade, dass Lena Dürr nicht ihre beste Woche erwischt hat. Gesundheitlich auch nicht absolut auf der Höhe. Das wollte sie aber nicht als Ausrede gelten lassen. Hat selber auch gesagt, ja, sie ist nicht ganz zurechtgekommen mit den Bedingungen. Es war für sie nicht leicht. Von sehr langen Slalom, wo es gerade unten raus für sie auch schwieriger wurde, was oft ihre Stellen eigentlich dann sind. Da hat sie gesagt, damit war sie im Slalom selber nicht ganz so zufrieden. Diese Teamkombi-Medaille hätte ich gerne geholt, gerade auch für Emma Eicher, weil sie hätte sich definitiv eine Medaille verdient gehabt. Bei Emma, ja, bisschen auch ein Spiegelbild. Wer halt alles fährt, da kann halt hinten raus auch ein bisschen die Luft rausgehen. Und genau das hat man gemerkt im Slalom dann, der Akku war einfach leer. Und sie hat selber gesagt, ein Tor nicht gut, dann kam das zweite wie so ein Dominoeffekt und irgendwann war es zu viel. Und ich glaube, dass es mental auch für sie dann irgendwann der Punkt erreicht war, zu sagen, okay, extrem viel, weil denkt an die Trainings, die sie natürlich auch fährt in der Abfahrt und was sie für ein Mammutprogramm dann gefahren ist. Ja, muss man schauen, wenn sie sich so weiterentwickelt, dass sie überall auch dann irgendwann in die Medaillenränge gehen kann, ist es schön und gut. Wenn nicht, ja, ist ein Dauerthema. Also, will es jetzt nicht wieder aufmachen, aber so ein bisschen stehen die 2 Wochen Saalbach ein bisschen stellvertretend für all das, was wir gesagt haben. Aber der Deutsche Skiverband hat da eine Vollgranate und deswegen bin ich auch so erpicht auf diese Entwicklung, weil jeder von uns sieht, was die kann. Bitte.
Ja, ich Ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, hey, irgendwie diese WM, obwohl nichts Zählbares rausgeschaut hat, war trotzdem so ein Beweis dafür. Und der Spiegel titelt in einer Geschichte zu Emma Eicher, warum Emma Eicher die aufregendste deutsche Skifahrerin seit Jahren ist. Sie mag es nicht sein in TV-Interviews, das wissen wir alles, aber auf der Piste ist sie das, glaube ich, allemal, ja.
Ja, wir müssen uns, glaube ich, irgendwie auch eingestehen, dass wir eine kleine Skination sind. Das klingt anhand der Einwohnerzahl, Wirtschaft, bla bla bla, aber Deutschland ist de facto eine kleine Skination. Und das machen diese Großereignisse jetzt immer wieder deutlich. Und da muss man sich auch nichts schönreden. Das wird in den nächsten Jahren auch nicht besser werden. Und ich glaube, dass so eine Emma Eicher gerade im Speed-Bereich, dass das eher in Richtung Ausnahme geht. Ich wünsche mir für Deutschland ja ein Modell, dass wir perspektivisch eine Slalom-Nation werden. Was die Trainings, was die Infrastrukturbedingungen angeht. Man muss meiner Meinung nach schon lange über den Weltcup in Garmisch-Partenkirchen nachdenken, der immer wieder Lotterie ist, ob er stattfinden kann oder nicht anhand der Schneebedingungen. Du hast da einen Slalomhang. Das war ein cooles Event vor, wann war es? Vor 2 Jahren, glaube ich. Und wir sehen es in unteren Klassen. Da haben wir schon richtig gute Leute. Die Trainingsmöglichkeiten, die werden nicht leichter werden in den nächsten Jahren. Und dass man dann vielleicht irgendwann einen strategischen Weg einschlägt und sagt, hey, wir machen so ein bisschen kroatischen Style und werden eine Slalom-Nation, gehen in diese Richtung. Aber dass wir keine große Skination sind, glaube, das haben wir jetzt wieder eindrucksvoll gezeigt bekommen, dass da einfach Schweiz, Österreich sowieso, USA, die nordischen Länder, Norwegen vor allen Dingen vorneweg, dass die ganz andere, bessere Ausgangsbedingungen haben als wir, ist, glaube ich, offensichtlich. Und da bin ich gespannt, wie die langfristige Entwicklung ist. Und ich werde meine Idee von der Slalom-Nation, die werde ich schon mal pitchen beim nächsten Mal. Da darf sich mein Freund Wolfi Meier schon mal drauf freuen. Bin gespannt, was sie sagen. Aber hey, Emma Eicher ist eine Ausnahmeathletin. Sie ist aber diese skifahrerische 1x1, das hat sie halt aus Schweden mitgebracht. Da hatte sie auch andere Bedingungen, andere Verhältnisse, andere Ausgangslagen. Also, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Und ja, deswegen, hey, punktuell, Linus Strasser, der war noch nicht auf dem Podium in der Saison. Tag
Ah
X,
ja, ja
WM, ja
stimmt.
klar, erster Podiumsplatz. Hatte noch gesagt, Freunde, der nähert sich dem Podium an. Er hat geliefert. Und ja, Lena Dörr hat punktuell auch gezeigt, dass sie es natürlich kann und sie kann es auch immer noch, aber es sollte halt nicht sein. Und mit dem Riesenslalom ist sie sehr zufrieden, bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Da hat sie sich so heimlich, still und leise echt etabliert. Also das hat sie sehr, sehr, sehr gut gemacht und von den Speedherren war nichts zu erwarten. Kira Weidle-Winkelmann, das müssen wir uns anschauen. Da geht die Entwicklung leider nicht in die Richtung, die wir uns erhofft hatten, die ja mit 22, 23 schon aufs Podium gefahren ist, wo wir uns gedacht haben, boah, in dem Alter schon auf dem Podium, da ist die nächsten Jahre alles möglich. Irgendwie ist da ein kleiner Knick drin und dann, ja, die sind sich der Situation schon bewusst. Sie können nerven, sie können die großen Nationen immer wieder ärgern und da bleiben wir dran und deswegen, ja. Fällt es so durchwachsen mit positiven Elementen aus?
Und nächstes Jahr ist Olympia am Ort, wo sie WM-Silber in der Abfahrt geholt hat. Ja, ist doch cool.
Ah ja, klar. Du, das ist nochmal eine andere Geschichte dann.
Ja,
Da
genau.
warten wir mal ab. Ja,
Ja.
aber ja, hey, ich meine, auch so Nationen, Frankreich geht komplett ohne Medaille raus aus dieser
Voll,
Weltmeisterschaft.
ja.
Und die haben eigentlich auch gute, die haben bessere Ausgangslagen, bessere Bedingungen. Klar, auch da spielen Verletzungen eine Rolle. Dann ist halt ein Clément Noël, aber die Aussage, das ist ein normales Rennen, das ist halt ein normaler Clément Noël. Also in 6 Jahren Podcast, die wir jetzt machen, wie oft haben wir darüber gesprochen, wenn Noël nicht einfädelt, dann gewinnt das. So.
Voll.
Ob er es gewonnen hätte, weiß ich nicht, aber aufs Podium wäre er gefahren.
Es war auch
Und
kein
es ist
knapper
halt,
Einfädler. Auch beim
na, es
der
ist.
Christopher Jakobsen, den haben wir so schön ausrasten gesehen. Auch der war, Der war ja nicht mal annähernd knapp dran, dass sich das noch ausgegangen wäre. Das waren leider gar keine knappen Entscheidungen, sondern war,
Er ist halt auch Christopher Jakobsen. Wie oft haben wir das schon gesehen? So, also ist ja nichts, was jetzt zu einem Großereignis mal vom Himmel fällt. Das sind halt Sachen, die regelmäßig passieren und für beide dumm, dass es halt zum Saisonhöhepunkt passiert. Aber Christopher Jakobsen, wie ausgerastet ist, unten sein Stecken zerlegt hat. Was steckt denn drin in Christopher Jakobsen? Im Vornamen Christopher. Da ist mein Herz schon wieder aufgegangen.
Du
Soll
bist da was
ja
ganz Großem auf der Spur, mein
auch.
Lieber.
Ja, also diese Verbindung Christoffersen, Christopher Jakobsen, auch Henry Christoffersen soll ja wieder mal seine berühmten Momente gehabt haben. Du warst ja leider nicht da, aber da soll es richtig zur Sache gegangen sein im Riesenslalom. Also deswegen, ich hatte dir auch nach dem Slalom, ich wusste nicht, dass du nicht da bist. Da hatte ich schon geschrieben: Oh mein Gott, bitte Lukas, pass auf dich auf. Ich kann ja den Podcast hier nicht alleine machen. Das wird gemeingefährlich da unten. Und ja, deswegen, also den Henry Christoffersen Award der WM hat Christopher Jakobsen gewonnen.
Stimmt,
Völlig
ja,
verdient, völlig
sehr
verdient.
gut. Eine Anmerkung habe ich noch zum Organisatorischen, weil du das Wetterglück auch angesprochen hast. Es war ja eine Abordnung der Ski-WM im Vorfeld beim Papst, um sich den Segen für die WM abzuholen. Alles richtig gemacht. Also sie haben nichts dem Zufall überlassen und auch deswegen ist das so gut gelaufen, glaube
Ja, wollen wir jetzt auf die Show-Ebene gehen? Also soll
Ah,
man noch.
Showebene. Du, pass auf. Du hast gesagt, du willst unbedingt noch über die Lindsey Vonn reden. Weiß nicht, warum ich jetzt auf sie komme bei Showebene, aber wer bin ich, dass ich dir das verwehre, über Lindsey Vonn zu sprechen? Was willst du über sie loswerden?
Ja, komm, also es war doch wieder grandios, diese Thematik mit der Teamkombination. Also ich konnte mich wieder nicht satt lesen an den Debatten und Diskussionen. Ach mei, ich habe aber ja auch mit ihr jetzt irgendwie meinen Frieden geschlossen und finde es bemerkenswert, wie sie zurückgekommen ist. Habe mich ja hier auch schon entschuldigt für die teilweise unsachlichen Aussagen vor der Saison. Aber ja, in manchen Punkten, da bestätigt sie halt diese Vorurteile, die ich hatte. Es tut mir leid. Sie sagt, Teamkombination will ich mit Michaela Schifrin fahren. Okay, gut. Michaela Schifrin sagt dann irgendwann so, ja, Teamkombination fahre ich wahrscheinlich nicht oder nee, will ich nicht fahren. Dann ändert Michaela Schifrin ihre Meinung, weil sie wegen dem Sturz im Riesenslalom in Killington, wo sie so schwer sich verletzt hat, sagt, ich fühle mich mental noch nicht bereit, Riesenslalom zu fahren. Fahre nur Slalom und was gibt es als bessere Vorbereitung für den Slalom? Wenn ich weiß, ich fahre nur den Slalom, fahre ich doch in der Team-Kombi mit, weil da kann ich Slalom trainieren. Da kann ich mich ideal vorbereiten unter Rennbedingungen, unter dem Druck, den ich habe, auf die einzige Disziplin, die ich fahre. Ändert ihre Meinung. Das ist natürlich nur ihr gutes Recht. Sie ist Michaela Schifrin. Sie ist nicht Michaela Schiffwon, sondern sie ist Schifrin. So. Und dann ergibt sich ja diese Konstellation in der Teamkombination. Sie ist die beste amerikanische Slalomfahrerin. Auf dem Papier zumindest müssen wir nicht drüber reden. Und dann ihre Kindheitsfreundin, Breezy Johnson, gewinnt die Abfahrt. Dann sage ich doch, ja klar, das ist meine Freundin, die kenne ich seit 20, 25 Jahren. Sie ist die beste Abfahrerin. Ich bin als Nummer 1 Pick nominiert für den Slalom, dann bilden wir zwei doch das Team, um hier auch die Medaille zu holen. Das macht sie dann. Völlig legitim. Und dann geht's los. Why am I not surprised? Also der erste Tweet von Lindsey Vonn. Und dann, ja, ich bin enttäuscht. Sie kann mich ja anrufen. Warum muss ich das über Instagram erfahren? Und dieses so, ach, dieses subtil beleidigte, dann sagt Lindsey Vonn, ich bin 40 Jahre alt, ruf mich doch an, das musst du doch nicht über Instagram kommunizieren. Hä?
Nachdem sie
Also,
halt Schifrin auch ausgerichtet hat über Medien, dass sie mit ihr fahren will, ja.
wenn Michaela
Ja.
Schifrin gesagt hätte, ich
Ja.
fahre die Teamkombination mit Lindsey Vonn, ich will das unbedingt. Und dann schwenkt sie um und sagt, nee, ich fahre doch mit Breezy Johnson, weil die besser war.
Dann wäre das was
Dann
anderes, ja.
wäre das was anderes. Aber nein, liebe Leute.
Ja.
Lindsey Vonn hat gesagt, ich will mit der fahren. Und Michaela Schifrin hat dazu nichts gesagt. Und dann wird es jetzt so, sie versucht da irgendwie so einen Spin zu finden, dass sich die Schifrin jetzt eigentlich, so habe ich zwischen den Zeilen gelesen, bin da nicht ganz objektiv in meiner Lesart, das gestehe ich ein, aber ich habe es zwischen den Zeilen gelesen, dass sie sich ja jetzt entschuldigen muss, mehr oder weniger, dass sie doch lieber mit der Breezy Johnson fährt. Und dann sagt ja Lindsey Vonn, ruf mich doch an. Ich bin 40 Jahre alt. Warum muss ich das bei Instagram lesen? Und wo tritt Lindsey Vonn diese Debatte los? Ja, bei X, vormals Twitter. Dann frage ich mich, in dieser Argumentationskette, ist denn da wirklich alles stringent, Frau Vonn? Ich komme zu dem Fazit, nee, aber irgendwie
Ja.
überrascht es mich auch nicht und ach, ja, ich reg mich da ja nicht auf. Also da hat Lindsay wieder, hey, nach einem langen Arbeitstag, ich bin noch was essen holen gegangen und musste ein bisschen warten auf meine Bestellung und dann lese ich so, ach, okay, hier ist was von Lindsay Vonn. Sie wird mir
Ja.
natürlich angezeigt bei Twitter. Klar, bin ja Heavy User. Und dann, ach, die Wartezeit aufs Essen, ihr kennt es, oh, ich habe mega Hunger und das Essen wird nicht fertig und, oh, ach, es war die kürzeste und angenehmste Wartezeit, die ich je in einem asiatischen Restaurant hatte. Toll. Also, sie ist zurück und sie ist nicht nur auf der Strecke zurück, sie ist vollkommen zurück, so wie Lindsey Vonn halt ist. Und ach, sie ist 15. geworden in der Abfahrt. Absolut respektabel. Aber woher nehme ich dann das Anrecht heraus zu sagen, ich fahre jetzt mit der Schiffrin, wenn die andere die Abfahrt gewonnen hat?
Ja, es haben alle Teams so gemacht, also das finde ich schon natürlich. Es haben alle Teams so gemacht, dass die in der Abfahrt bei der WM am schnellsten war, die kriegt auch die Nummer 1 in der Slalomwertung. Also so, hat glaube ich niemand anderer so gemacht. Gut, Holdener und gut Berami, die haben sich das schon länger ausgemacht und die wollten das unbedingt und haben gesagt, sie fahren in einem Team und so. Aber sonst, ja, ich meine, das ist ja logisch. Es war auch Puchner, Liensberger, war vor der WM nicht denkbar, weil was macht da die Puchner? Aber die war die schnellste und dann kriegt sie die schnellste Slalomläuferin im Team. Ja, also.
Jetzt stellst du dir nochmal vor, ein Marc Rochard, überhaupt nichts gegen ihn,
Ja.
nur ein Marc Rochard hätte eine öffentliche Debatte losgetreten in der Schweiz. Er hätte vor der WM gesagt, er fährt Teamkombi mit Odermatt. Punkt aus. Und da hätte Odermatt gesagt, nein, angenommen, er wäre gefahren, ich fahre mit mir ja. Und da hätte Marc Rochard eine Welle losgetreten, das kann doch nicht sein, dass der Odermatt nicht mit mir fährt, obwohl ich das ja vorher gesagt habe. Klar, andere Konstellation, aber jetzt rein ergebnistechnisch, nein, nein, nein.
Es ist immer was los. Es ist herrlich. Es ist wirklich
Es wird
herrlich.
nicht
Muss ich schon
fad.
sagen. Es ist
Es
wirklich
wird nicht
herrlich.
fad.
Es ist ein volles Comeback. Mit All Inclusive. Also es ist super,
Und
ja.
Michaela Schifrin wäre ohne Medaille nach Hause gefahren, wenn sie mit Lindsey Vonn in der Teamkombi gefahren wäre.
Naja,
So
klar.
viel
Also
auch,
dem
ja, so viel auch
natürlich.
gehört auch zur Wahrheit dazu. Und
Wir haben natürlich alles richtig gemacht mit der Paarung,
so
ja.
krass Vonn dann in ihrem zweiten, war es in St. Anton, wo sie so nah am Podium dran
Genau,
war,
ja.
ja, da sind wir jetzt doch ein gutes Stückerl weg, gell,
Genau, na
vom
sicher, da war
Top-Resultat.
ja jeder war überrascht, inklusive der Vaughn selber, dass das so gut rennt, ja. Und deswegen hat man ja dann auch auf einmal gedacht, naja, und jetzt geht's nach Cortina, wird sie wahrscheinlich sogar gewinnen können. Und so. Ja, man hat halt geglaubt, das geht so weiter, so simpel ist dieser Sport dann doch nicht. Ja, hat sich natürlich auch alles anders vorgestellt, war auch krank über diese WM jetzt, auch ein bisschen ärgerlich, dann in Super-G gleich ganz schier mit der Schulter eingehängt. Ja, es ist immer was los mit der Lindsey Vonn und deswegen ist es sehr, sehr cool, dass sie da dabei ist. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ja.
Ja, und diese Comeback-Situation, sie geht halt auch an dem Lukas Piniero Brauten nicht vorbei. Enttäuschende WM, muss man leider so festhalten. Also, und er von der Altersstruktur ist noch mal was anderes. Und die Pause, die er hatte zwischen Karriere, Rücktritt und Comeback, die war auch deutlich kürzer. Aber selbst bei ihm ist es einfach kein Selbstläufer. So, man muss sich die Dinge immer wieder neu erarbeiten.
Voll, ja. Genau. Kommen wir noch zum Felix der Woche, dieser zweiten WM-Woche. Hast du da einen Kandidaten? Ich fange vielleicht an und ich habe sie ja eh schon erwähnt, deswegen ich haue sie einfach raus. Die Thea Luise Stjernesund mit dieser einen Hundertstel im Riesenslalom. Bei diesen Riesenabständen und auf einmal ist dann doch nur so ein ganz kleiner Wimpernschlag, der gefehlt hat auf die Medaille. Die hat sich da so gefreut und hat schon damit gerechnet und dann ist es doch nichts geworden. Deswegen der Felix der Woche für mich diesmal so ein bisschen ein Trostpreis, auch wenn sie den überhaupt nicht brauchen kann. Thea Luise Stjernesund, das ist für mich der Felix der Woche.
Mein Felix der Woche, ich habe mich heute echt ein bisschen lost, ein bisschen verloren gefühlt.
Ja, weil so viel
Wo
ist, ja.
war meine ORF-Familie? Ich
Aha.
habe diese WM im ORF durchgeschaut. Also ich schaue super gern bei den Kollegen von Eurosport, ARD, die machen das alles super. Aber dieses Gesamtpaket, was mir der ORF hier serviert hat in den letzten 2 Wochen, das war schon toll.
Ja.
Ich habe mich da immer drauf verlassen können. Ich habe den Fernseher angemacht und der ORF hat mich insgesamt durch diese 2 Wochen begleitet und habe mich da sehr gut informiert, sehr gut unterhalten gefühlt. Sie haben die WM in einem Rahmen präsentiert, der für eine Heim-WM würdig war. Und ja, jetzt habe ich heute, bei uns hat die Müllabfuhr gestreikt, Lukas.
Okay, cool.
2,5 Wochen. Das heißt, auf dem Balkon haben sich so ein bisschen die Müllsäcke gestapelt und heute war der große Tag, endlich die Tonnen wieder leer. Ich konnte ihn wieder runterbringen und habe so ein bisschen gedacht, ah, jetzt kommt gleich Alina Eberstaller und fragt mich, wenn ich die Müllsäcke zusammenpacke, ob ich denn nervös bin, wie ich mich
Ja.
vorbereitet habe auf den großen Moment. Ja, dachte, ich werde jetzt von Hans Knaus dann die Treppen nach unten begleitet und ob da wirklich auch alles passt, da nichts rausfällt aus den Säcken. Und der Rainer Pariasek empfängt mich unten an den Mistkübeln und sagt, oh, wie hat sich's angefühlt? Was für ein Moment. Und
Ja,
ja,
da
deswegen.
geht's mir ähnlich, ja, weil ich war heute beim Bäcker und habe mir einen Topfengulatsche geholt, ja, da war eine junge Frau, die hat mir die gegeben und dann, ja, sehr schnell hat's mir abkassiert, passt perfekt und dann hätte ich mir noch erwartet, dass es noch ein Interview gibt, wo die Eltern von dieser Abkassiererin irgendwie auch noch befragt werden. Naja, was sagen Sie jetzt zu diesem Erfolg? Also, ich kann das ja gar nicht einordnen, diese Interaktion, die ich
Richtig,
da hatte, mir
richtig,
fehlt da irgendwas. Also, ich muss mir auch erst
richtig.
wieder an den Alltag gewöhnen, ja,
Ja,
irgendwie schade.
Sie waren Tagesbegleiter. So,
Ja,
sie haben
genau.
jeden Tag war ich 3, 4 Stunden mit dieser Truppe unterwegs und absolutes Highlight. Kann es im Rennen genau nicht mehr, welches es war, zuordnen, aber da hat einer auf eine Skons-Werbebande eingeschlagen mit seinem Stecken. Und
Okay.
der Hans Knaus war außer sich. Jetzt schlägt er auf mein Skons ein. Das kann doch nicht sein. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich habe mein Herz an die Berichterstattung vom ORF bei dieser WM verloren.
Ach ja, herrlich. Na gut, ja, wir müssen wieder mit weniger ORF-Übertragungen im Alltag auskommen. Wir haben es nicht einfach, ja, aber wir werden das alles schaffen. Wir werden das schaffen, da bin ich mir sicher. Es waren sehr coole Skiweltmeisterschaften. Es war ein Traum für mich, dass ich dort war. Es war richtig, richtig cool. Bin sehr dankbar und auch ja. Ganz zufrieden mit dem, was ich da irgendwie geschafft habe. Die ganze Berichterstattung war intensiv, aber es war sehr, sehr cool. Wäre ich auf jeden Fall nicht vergessen. Und jetzt, lieber Tobias, jetzt geht's dann weiter mit einem ganz normalen Weltcup,
Ja, hatte
ha?
ich dir schon gesagt, das wird jetzt, glaube ich, echt schwer fallen, diese Rennen
Ja.
anzuschauen. Sind ja coole Rennen, also Crans-Montana, aber Abfahrt und Super-G bei den Herren, Sestriere haben wir Slalom und zweimal Riesenslalom bei den Damen. Aber ich glaube, der Switch wird, glaube ich, nicht so leicht. Bin ja ein Fan davon, vor und nach Großereignissen eine Woche Pause zu machen. Das sehe ich in anderen Sportarten immer wieder, einfach um auch dieses Event herauszustellen. Wir hätten ja 2 Tage vor WM-Start eigentlich noch eine Abfahrt gehabt in Garmisch. Ist mir zu nah dran an dem, was eigentlich das Saisonhighlight sein soll. Und jetzt nehmen wir hier gefühlt auf und Klar, es sind jetzt einige Tage dazwischen, aber mal so eine Woche runterfahren, Setup. Jetzt geht es dann auch in die Entscheidungen um die Kugeln und wie sich die Saison noch entwickelt.
Genau.
Bin finde es ein bisschen früh, aber es ist, wie es ist. Die Show geht weiter und wir machen auch weiter, erholen uns jetzt mal und ja,
Voll.
deswegen. Danke auch, dass du dich immer gemeldet hast, Lukas. Ist
Ja,
nicht so leicht,
gerne.
auch da die Zeit zu finden während einer WM. Ich weiß, wie anstrengend das ist und deswegen war cool, mit dir zu plaudern. Und ich denke, jetzt können wir die WM Saalbach 2025 abschließen.
So machen wir das, ja. Wir schauen uns natürlich auch die Rennen am kommenden Wochenende an, werden die verfolgen und auch dann darüber wieder berichten. Es geht wieder los, es geht wieder weiter mit dem Weltcup, so wie ihr das gewohnt seid. Danke an euch, Hörerinnen und Hörer. Ich habe auch in Saalbach durchaus Feedback bekommen zu unserem Podcast. Und das Allerschönste ist, es war wirklich sehr gutes Feedback. Also das freut uns irrsinnig jedes Mal, wenn uns das erreicht. An dieser Stelle, ich mache das eh nie. Vielleicht einmal sage ich es jetzt, wenn ihr irgendwie diesen Podcast bewerten könnt auf dieser Plattform, wo ihr den hört und uns dort 5 Sterne gibt, es sei denn, es gibt dort 100 Sterne zu vergeben, dann gebt bitte 100 Sterne her. Aber wenn es auch dann nur 5 sind, okay, wenn wir das verdient haben, völlig zu Recht. Also gebt uns ein gutes Feedback dort, weil dann hilft uns das ein bisschen noch in unserer Arbeit. Aber wir machen es ohnehin gerne und wir werden das weiterhin da tun. Damit wäre uns auf jeden Fall geholfen. Bis dahin, habt eine schöne Woche, erholt euch gut von dieser Ski-WM und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute, Servus.